Und was machst du so? Der Podcast für außergewöhnliche Berufe und Hobbys vom Jugendradiomagazin Funkenflug.
Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge hört ihr mich, die Anna. Und ihr hört hier vom Funkenflug den Podcast Und was machst du so?
Wer bist denn du?
Ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast mit einem wirklich sehr außergewöhnlichen Beruf. Heute im Gespräch Gabriel Drempetic. Richtig ausgesprochen?
Ganz perfekt.
Aber stell dich doch gerne mal selber vor.
Sehr gerne. Ich bin der Gabriel, ich bin 36 Jahre alt und ich arbeite im Theater Mumpitz in Nürnberg.
Und was arbeitest du in dem Theater Mumpitz?
Das ist nicht ganz so leicht zu sagen, weil das Theater Mumpitz ist ein recht kleines Theater und da ist es so, dass sich die Aufgaben sehr groß verteilen. Das heißt, es ist nicht so, dass eine Person nur eins macht und die andere Person nur das andere, sondern jede, die da arbeitet, macht verschiedene Sachen. Und ich zum Beispiel, ich arbeite dort als Musiker, als Schauspieler, ich helfe noch mit, das Café zu leiten, was wir da mit drin haben. Ich organisiere mit das Festival Panoptikum. Ich habe auch in der Technik viel mitgearbeitet schon und bin bei ganz vielen anderen Besprechungen dabei. Also es ist sehr abwechslungsreich.
Stehst du auch auf der Bühne oder nicht?
Ich stehe auch auf der Bühne, ja. Also ich spiele jetzt in mittlerweile 5 Stücken auf der Bühne mit. Und da auch, wie gesagt, als Musiker, aber auch als Schauspieler. Und was wir jetzt neu haben, also so neu ist es auch wieder nicht, okay, aber seit 2 Jahren haben, ist eine YouTube-Reihe, wo wir als Theater Videos machen, was natürlich für uns ein bisschen neu ist. Aber ich finde, das haben wir ganz schön gemacht. Und da bin ich dann der König Semmelwurst und moderiere sozusagen eine Sendung, ja.
Also aus der Grundschule kenne ich noch Kaspertheater. Kann ich mir dein Puppentheater so ungefähr vorstellen?
Bei uns witzigerweise jetzt gerade ja. Also unsere Jazz für Kinder Videos in dem Fall, da spielt der klassische Kasper Seppel, Gretel, der Polizist ist unser Schlagzeuger in dem Fall, der Teufel ist dabei, die Großmutter, die sind in diesem Format alle mit dabei. Aber im Kindertheater gibt es auch oft Puppentheater und das schaut ganz anders aus. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Da ist es auch oft so, dass man gar nicht mehr die Hände in die Puppen reintut, sondern dass die ganz anders geführt werden. Das ist viel, viel abwechslungsreicher mittlerweile und ganz anders. Und das ist wirklich sehr faszinierend, wie manche Kolleginnen es schaffen, dass diese Puppen wie einfach zum Leben erweckt werden. Das ist ganz was Tolles.
Wie lange machst du diesen Beruf denn schon?
Ich arbeite im Theater Mumpitz jetzt seit 2015. Und was bei mir vielleicht auch wichtig ist, dass ich diesen Beruf nicht in der Schule oder im Studium gelernt habe, sondern ich bin da ein bisschen reingerutscht, würde ich vielleicht sagen. Das heißt, bei uns im Theater Mumpitz in dem Fall ist es so, dass wir gerne auch Leuten, die nicht so viel auf der Bühne bis jetzt gestanden sind, aber dafür vielleicht was anders gut können, bei mir war es zum Beispiel das Trompete spielen, auch die Möglichkeit geben, auch mal sich auf der Bühne auszuprobieren als Schauspieler. Und mir hat es dann Spaß gemacht und deswegen bin ich da auch dann dabei geblieben und habe das dann weitergemacht und versuche da auch immer besser zu werden natürlich. Aber ich würde fast sagen, das Schauspielen oder das Musik fürs Theater machen, mache ich jetzt seit 6 Jahren, genau, ungefähr.
Erzähl mal von einem klassischen Arbeitstag. Wie sieht der bei dir aus?
Im Normalfall ist es so, dass wir im Jahr 2 Theaterstücke neu machen. Und da kann es auch sein, dass ich bei gar keinem dabei bin. Es kann sein, dass ich bei beiden dabei bin. Daher würde ich jetzt einfach mal einen normalen Arbeitstag, wo wir ein Stück zeigen, vorstellen, wo wir also ein Stück zeigen, was wir schon geprobt haben. Und der geht so, dass ich normalerweise fangen wir um 10 Uhr mit dem Theaterstück an. Das heißt, da kommen dann die Schulklassen. Das heißt, wir treffen uns um 9 Uhr. Treffen wir uns mit den Schauspielerinnen, die dann alle dabei sind. ziehen uns um, spielen die Musik nochmal durch, die wir für das Stück brauchen, machen vielleicht ein paar Aufwärmübungen. Und dann gehen wir schon auf die Hinterbühne und warten, bis die ganzen Schulklassen kommen. Und dann hören wir das von draußen so durch die Tür und ganz viele aufgeregte Kinder, die dann sich hinsetzen und es ist dann schön angespannte Stimmung bei uns. Und dann geht bei uns so ein Licht aus meistens und das heißt für uns ein Zeichen, dass wir jetzt anfangen dürfen. Und dann gehen wir auf die Bühne, machen unser Theaterstück, warten, wenn das Stück zu Ende ist, noch ein bisschen auf ein paar Kinder, die vielleicht noch ein paar Fragen haben für uns. Und wenn die dann alle gegangen sind, dann, also es kommt ganz drauf, das Stück drauf an, entweder duscht man dann noch oder man zieht sich einfach nur wieder die normalen Sachen an. Und ich gehe dann zu uns ins Büro. Da trinke ich dann vielleicht mit den Kolleginnen noch einen Kaffee. Und sonst setze ich mich dann an meinen Schreibtisch, schaue meine Mails an und mache andere Sachen, wie zum Beispiel die Videos für Jazz für Kinder schneiden oder was kann man denn noch machen? Irgendwelche Besprechungen, was als nächstes stattfinden könnte, welche Stücke wir noch planen können. Im Moment organisiere ich ganz viel für dieses Theaterfestival. Da schreibe ich dann mit den ganzen Spielorten, ob bei denen für die Technik alles passt, ob die noch Hilfe brauchen, ob ich noch irgendwie Material, also Scheinwerfer oder so organisieren muss. Und das ist sehr, also von Tag zu Tag anders, würde ich sagen. Manche Tage sind dann ein bisschen länger, manchmal sind sie ein bisschen kürzer. Ich gehe meistens so um 4 Uhr dann wieder aus der Arbeit raus, aus dem Theater und fahre dann nach Hause.
Spielst du auch noch auf anderen Bühnen oder bist du nur beim Theater Mumpitz?
Als Schauspieler bin ich nur beim Theater Mumpitz. Aber wir als Theater Mumpitz, wir spielen ab und zu auf anderen Bühnen. Wir haben zum Beispiel letzten Sommer eine Co-Produktion, also das heißt ein Stück mit einem anderen Theater zusammen gemacht, mit dem Stadttheater Fürth. Und da habe ich dann eben mit Schauspielerinnen vom Stadttheater Fürth zusammen im Kulturforum in Fürth die Aufführung gemacht. Da haben wir dann in Fürth auch geprobt und dort das ganze Stück gemacht. Das war der Sommernachtstraum von William Shakespeare, sehr bekannt. Es war eine sehr spannende Produktion, weil es für mich mal so eine ganz andere Erfahrung war, weil das eine andere Regisseurin auch war, die mit einem ganz anderen Konzept oder mit einem Ansatz auf das gegangen ist. Es war sehr spannend, weil ich diesmal keine Live-Musik gemacht habe, was ich meistens mache, sondern da war ich wirklich nur ich ohne Instrument, hinter dem ich mich verstecken könnte, auf der Bühne. Das war sehr spannend. Und wir als Theater reisen auch ganz viel. Also wir waren vor ein paar Jahren sogar in Kanada mal mit einem Stück. Da wurden wir eingeladen, weil das denen dort so gut gefallen hat. Dann waren wir in Russland, in Moskau und in Veliki Novgorod, das ist noch so eine kleine Stadt. Wir waren in Spanien, in Madrid mit dem Theater. Heute Nachmittag fahre ich noch nach Ludwigshafen. Also wir waren auf vielen verschiedenen Bühnen, aber fürs Schauspiel bin ich nur beim Theater Mumpitz.
In welchen Shows und Rollen hast du denn schon mitgespielt?
Ich fange mal von vorne an. Also das erste Stück, was ich mit dem Theater Mumpitz gemacht habe, war Ausgebüxt. Da haben wir, also der Kollege Michael Schramm war das in dem Fall, hat den Wunsch oder den Gedanken oder die Idee gehabt, die Geschichte von Tom Sawyer noch mal ein bisschen neu und verrückter und zeitgemäßer zu erzählen. Und da haben wir, das war der Michael Schramm, der Niklas Kammermeier und ich, uns getroffen und haben einfach mal wild überlegt, was denn da passieren kann. Da habe ich mitgespielt da war ich der Tom auch ab und zu, aber da haben wir viel in den Rollen gewechselt. Dann war ich ein Schwein bei Kasztanka, war ich ein sehr talentiertes Tanzschwein, was Ballett tanzt. Dann war ich ein Fuchs bei Foxtrot. Wir arbeiten viel mit Tieren, falls ihr es merkt. Beim Sommernachtstraum war ich der böse Vater, kann man so sagen. Dann haben wir noch Glückstage gehabt. Das war auch ein sehr schönes Stück. Da war ich der beste Freund der Hauptdarstellerin und war die ganze Zeit in einer Kiste gesessen, weil ich keine Lust hatte zu laufen und bin die ganze Zeit im Kreis mit dieser Kiste gefahren und habe mit meiner Trompete dann die Fahrgeräusche auch gemacht. Habe ich jetzt ein Stück vergessen? Bestimmt. Peinlich. Ja, natürlich, der Drei-Groschen-Oper, unser neuestes Stück. Da bin ich ein 6-jähriger oder 7-jähriger Junge, der bei seinem Opa zurzeit ist mit seinen Geschwistern, weil es der Mama gerade nicht so gut geht. Na ja, und natürlich der König Semmelwurst. Ja, wie konnte ich den vergessen? König Semmelwurst, der Erste aus dem Jazz Puppet Universe. Ja, genau.
Welche Rolle hat dir denn am meisten Spaß gemacht?
Puh, das ist auch nicht so leicht zu sagen. Also bei uns ist es so, dass wir ja gemeinsam diese Stücke auch oft erfinden bzw. Erstellen. Das heißt, dass wir nicht hergehen und ein fertiges Skript nehmen oder einen fertigen Text, sondern wir überlegen uns ganz viel, warum machen wir was, warum sagen wir das und warum ist diese Rolle so, wie sie ist. Dementsprechend ist natürlich auch der eigene Anteil, den man an dem Stück hat, wichtig für das eigene Empfinden für die Rolle. Das war jetzt ein bisschen kompliziert, aber es ist so ein, zum Beispiel jetzt bei Foxtrot, das ist ein Stück, das hat eine Kollegin und ich, haben wir das zu zweit gemacht, am Ende noch mit der Hilfe von der Andrea, das ist unsere Hausregisseurin und künstlerische Leitung, aber da steckt quasi ganz viel von meinen Ideen drin. Und dementsprechend ist das natürlich eine Rolle, die für mich sehr wichtig ist, die mir sehr viel bedeutet, weil das so das erste Mal war, dass ich so alleine, in Anführungszeichen, mit weniger Kolleginnen dieses Stück gemacht habe. Dementsprechend ist das eine Rolle, die mir persönlich sehr viel bedeutet. Und weil ich da auch ganz ein bisschen andere Musik mache und nicht Anführungszeichen nur Trompete, sondern da arbeite ich auch mit so einem Sampler und kann ganz witzige Töne damit abspielen. Deswegen ist die Foxtrot-Rolle schon eine, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Vielleicht dann sage ich, ich logge ein, Foxtrot.
Und welche war für dich die größte Herausforderung und warum?
Gute Frage. Also es ist immer eine Herausforderung, das muss man dazu sagen. Vor allem für mich, weil ich das ja auch nicht gelernt habe, wie meine Kolleginnen. Ne? Also die haben Schauspielerinnen haben eigentlich so eine Werkzeugkiste, so einen Werkzeugkasten, wo sie einfach reingreifen können und dann so, okay, jetzt gehe ich mal in diese Haltung oder in diese Rolle oder in diese Motivation rein. Und dieser Werkzeugkasten ist bei mir noch nicht so gefüllt. Dementsprechend ist es für mich, ich bin immer noch am Lernen und ist für mich dann sehr, ist jede Rolle anspruchsvoll, sagen wir es mal so. Was tatsächlich jetzt besonders anspruchsvoll war, war die beim Sommernachtstraum, der Egeus, weil zum einen es eine Rolle war, die sehr gegenteilig zu dem ist, wie ich als Mensch bin, was es auf der einen Seite leicht macht, weil man dadurch, wie soll ich sagen, sich nicht selber wiederfindet. Also in dieser Rolle war es so, dass dieser Vater von der einen Tochter sehr klar wusste, wie das Leben von diesem Mädchen auszusehen hat. Und er war sehr herrisch und sehr machtbesessen und alles eine Wesenszüge, die mir persönlich nicht so liegen. Aber dadurch konnte ich mich reinarbeiten, weil ich quasi immer das Gegenteil von dem gemacht habe, was ich denken würde, so auf eine gewisse Art und Weise. Und das war schon sehr anspruchsvoll. Und was da sehr gut war, dass die Regisseurin da viel geholfen hat, indem sie immer Beispiele oder Ideen gegeben hat, was jetzt die Gedanken von diesen Menschen sein könnten. Also welche Haltung, warum sagt ihr das? Und das ist eigentlich das Schwierigste generell beim Schauspielern, dass man sich das selber überlegen muss, beziehungsweise hilft natürlich die Regisseurin häufig, aber man muss sich klar werden, was will diese Figur gerade? Warum macht diese Figur das? Weil natürlich kann ich nicht nur als Gabriel auf der Bühne stehen, sondern ich muss ja auch eine Motivation haben dahinter, warum ich jetzt diesen Schritt mache. Also alles, was auf der Bühne gesagt und gemacht wird, hat ja eine Bedeutung, hat einen Grund. Das ist ja nicht jetzt aus Jux und Tollerei, sondern es hat ja eine Idee. Das ist ja so inszeniert worden. Es hat sich jemand überlegt, dass diese Figur jetzt diesen Schritt macht oder diesen Blick macht. Und das ist alles Sachen, die man ganz genau üben muss und auch ja, sich vorher Gedanken machen muss, warum das ist, weil man zeigt natürlich auch dadurch. Aber kurze Antwort, ich glaube, die anspruchsvollste Rolle war der Egeus in dem Fall. Zum einen, weil ich kein Instrument habe, wo ich mich sonst wirklich gut, naja, verstecken ist auch ein, ist das falsche Wort, aber so, man kann sich natürlich ein bisschen kleiner machen, weil man ja doch mit der Musik dann vielleicht mehr im Vordergrund ist.
Wie sieht es bei dir aus, wenn du dich auf deine Rollen vorbereitest?
Ja, ist auch unterschiedlich. Also ich versuche natürlich schon, mir zu überlegen, wer oder warum diese Figur ist, sozusagen. Also schon dieses zum Beispiel jetzt beim Foxtrott, okay, das ist ein junger Fuchs in dem Fall. Das Ding ist, wenn ich von Tieren spreche, ist es nicht so, dass ich auf der Bühne bin und wie ein Schwein grunze oder so. Das ist es überhaupt nicht. Es ist nur, oder auch beim Fuchs, ich habe da keine Fuchsmaske auf. Also das muss man sich so nicht vorstellen. Es ist eher so, dass wir, wie bei Bilderbüchern, das sind dann halt die Stücke finden in Szenarien statt, wo es zum Beispiel vollkommen normal ist, dass Füchse sprechen können. Oder wo es vollkommen übertrieben ist, dass ein Schwein jetzt irgendwie ein Pas-de-Charles macht oder einen anderen Ballettschritt. Aber wir nehmen das einfach als gesetzt her. Und das ist dann dadurch, fragt auch keiner danach. Also es ist, keiner kommt danach her zu mir und sagt, Füchse können doch gar nicht sprechen. Das ist irrelevant. Aber dementsprechend könnte man eher sagen, wenn ich jetzt beim Foxtrott zum Beispiel hergehe, denke ich mir, das ist ein kleiner Junge, der irgendwie unbedingt Krach machen will, aber seine Eltern wollen nicht, dass er Krach macht. Wie reagiert er darauf? Wie, naja, er möchte ja auch nicht irgendwie seine Eltern total enttäuschen oder er möchte ja nicht irgendwie seinen Eltern was Böses. Das ist es ja gar nicht. Es ist eher so, wie kann er seine Wünsche, die er hat, ausleben? Und da nehme ich mir dann natürlich schon irgendwie Kinder her. Ich habe natürlich viele Freundinnen, die auch Kinder haben. Und dann rede ich dann auch mit denen oder schaue mir das an, wie die denn so sind. Es ist dann, ist auch nicht so, dass ich es dann eins zu eins kopieren möchte oder so. Es ist eher so Einflüsse zu nehmen und so zu anzuschauen. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Arten, wie man das macht. Bei uns ist es jetzt auch nicht so, so diese ganz klassische Method Acting Art, also dass man es wirklich kopiert und dass man dann diese Rolle ist. Also es ist schon auch so, dass ich natürlich, wenn ich auf der Bühne bin, auch ich als Mensch da bin. Es ist ja nicht so, dass ich ein komplett anderer Mensch dann auf einmal bin. Aber es ist schon so, dass ich mir Gedanken drüber mache, wie könnte denn diese Figur handeln und vor allem in Relation oder in Bezug zu seinen Kolleginnen auf der Bühne. Das ist auch ganz wichtig. Da gibt es so ein Sprichwort in Anführungszeichen. Ein König auf der Bühne muss eigentlich nicht sagen, dass er der König ist, weil die anderen machen ihn zum König. Also wie die anderen SchauspielerInnen auf der Bühne mit dir als König reagieren oder umgehen, dadurch wirst du zum König gemacht. Und das ist bei den anderen Rollen natürlich auch so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen siebenjährigen Jungen spiele oder spielen soll und alle kommen zu mir her und reden mit mir, als ob ich jetzt ein 36-jähriger Erwachsener wäre, dann kann ich dieser Junge nicht sein. Das funktioniert nicht. Und vielleicht ist das so ein bisschen die Antwort, dass man sich einfach überlegen sollte oder muss, wer möchte ich denn sein und das dann aber auch nicht nachspielen, sondern mitnehmen. Vielleicht ist es das. Einfach so im Hinterkopf haben.
Was kann bei deinem Job eigentlich alles schiefgehen und ist bei dir schon immer etwas schiefgelaufen?
Also ich gehe jetzt mal von Beispielen ab, die tatsächlich bei uns schon passiert sind. Also einmal ist Sicherung durchgebrannt bei einer Aufführung und dann konnte das Licht nicht mehr hochfahren. Das Gute war, das war in einem Moment, wo tatsächlich auch schwarz auf der Bühne gewollt war. Deswegen konnte die Technikerin dann ganz schnell nach hinten rennen, die Sicherung wieder reinmachen. Und es ist eigentlich nicht wirklich aufgefallen, nur natürlich den Leuten auf der Bühne. Dann ist schon mal der Feueralarm losgegangen bei einem Stück, weil draußen im Foyer halt aus Versehen der Feuermelder angegangen ist. Und dann muss natürlich das ganze Haus evakuiert werden. Das heißt, es wurde dann mitten im Stück abgebrochen, alle raus. Und dann nach einer kurzen Zeit, nachdem die Feuerwehr dann da war, alle wieder rein. Ich habe mal vergessen, meine Schuhe zu wechseln und bin dann mit meinen privaten Schuhen auf die Bühne gegangen. Das war auch sehr unangenehm, was mir dann während des Stücks aufgefallen ist und so, oh je. Konnte aber das auch zum Glück retten, weil ich einmal einen ganz kurzen Moment habe, wo ich von der Bühne gehen kann. Und deshalb, da konnte ich dann die Schuhe nochmal wechseln. Und natürlich ganz oft Sachen mit Beamer-Technik oder Verstärker, alles eigentlich, was ja, gewisse Art von Technik ist immer störungsanfällig, sagen wir es mal so. Das kennt ihr beim Radio bestimmt auch, was das Aufnahmegerät, geht die Batterie auf einmal aus. Und das ist bei uns genau das Gleiche. Kann mal passieren, dass beim Handbeamer der Akku nicht geladen ist oder der sich einfach ausschaltet, warum auch immer. Naja, man kann natürlich auch den Text vergessen und dann steht man auf einmal da und hat überhaupt keine Ahnung, wohin die Reise jetzt geht. Das Gute ist natürlich, man ist seltenst alleine auf der Bühne, und dann hat man immer nette Kolleginnen, die dann einem helfen und einem da aus der Patsche helfen. Das ist schon sehr wichtig. Also, weil es ist schon ab und zu so, dass man da steht und eine komplette Passage oder einen kompletten Abschnitt vergisst und dann helfen die anderen dann schon mit. Ja, aber es kann immer was passieren. Es kann auch passieren, dass irgendwie ein Kind einfach mitten im Stück ganz dringend eine Frage hat und sich durchgehend meldet und das vielleicht die Lehrerin auch nicht sieht und dann ist es dann muss man dann auch irgendwie darauf reagieren und muss dann so, ja, kann später eine Frage stellen. Also das ist alles schon vorgekommen, aber wir kommen da immer eigentlich ganz gut rum.
Die Kulturbranche leidet ja sehr unter den Corona-Maßnahmen. Wie sieht es denn bei euch aus? Also, konntest du noch arbeiten?
Das war eine schwierige Zeit, definitiv. Also es war, ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, als es losging, März 20, waren wir auf einem Gastspiel in Madrid, wie gesagt, und da ist das Ganze dann so, hat angefangen, das ist so, oh je, da kommt dieses Virus und keiner weiß wirklich, was das bedeutet. Und als ich dann aus Spanien zurückkam, war am nächsten Tag wurde dann beschlossen, dass die Schulen schließen. Und mit dieser Entscheidung haben wir natürlich auch gewusst, dass es keinen Sinn macht, dass wir weiter offen haben als Kindertheater, die überwiegend für Schulen spielen. Und war natürlich auch klar, dass wir dann auch am Wochenende nicht mehr spielen werden, weil es einfach war ja auch so gewollt und war ja auch richtig, die Entscheidung. Für uns war es dann, wir waren dann halt alle erstmal im Homeoffice auch und waren etwas vom Kopf gestoßen tatsächlich, weil wir mit dieser Situation nicht wirklich umgehen wussten, wie wir jetzt gut damit umgehen. Das Schöne war dann, dass ein paar Kolleginnen und ich zusammen dann eben die Idee hatten, dass wir dieses Jazz für Kinder Format, was wir eh schon hatten, vielleicht als Video machen wollen oder könnten. Ich habe im Parabol witzigerweise auch Videoschneiden gelernt. Dementsprechend war das ganz praktisch, dass ich da was konnte. Und dann haben wir wirklich halt uns hingesetzt per Videochat und haben uns ein Skript überlegt. Dann hat jetzt jeder daheim aufgenommen und dann haben sie es alle mir geschickt. Dann habe ich zusammengeschnitten und dann auf einmal war das da und das ist dann auch irgendwie so geblieben. Dann haben wir eigentlich jeden Monat was gemacht. Damit war ich dann ganz gut beschäftigt auch. Die Kurse, die Schauspielkurse, die meine theaterpädagogischen Kolleginnen machen, haben wir digital gemacht. Also es wurde dann alle Mittel genutzt, damit wir unser Publikum erreichen können. Und also zum Beispiel auch manche Schulklassen haben auch Videos bekommen von Stücken, dass sie sich die anschauen können. Oder es wurden extra nochmal theaterpädagogische Angebote für Schulklassen erstellt, die wir dann hinschicken, weil sie eigentlich bei diesem Kulturrucksack dabei sein sollten, der natürlich dann auch nicht stattfinden konnte. Also es war wirklich dann eine Sammlung an Ideen, die dann auch umgesetzt wurden. Aber es war wirklich auch eine gewisse Art von einer Chance bei uns auch, dass man einfach mal andere Sachen ausprobieren kann. Und ich glaube, das wurde uns auch anerkannt von den ganzen Schulen, dass schon, also dass die auch gemerkt haben, dass wir uns da sehr ins Zeug legen und jetzt nicht einfach den Kopf in den Sand stecken und sagen, okay, wir können nicht spielen, deswegen machen wir gar nichts. Und das ist eine schöne Sache. Also da hat man auch gemerkt, dass wir als Team gut arbeiten, dass wir gut funktionieren, dass wir uns dann drücken, stärken und dass wir uns haben und aufeinander aufpassen.
Wie wird man das eigentlich?
Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Also, wie war dein Weg zu diesem außergewöhnlichen Beruf?
Da muss ich früh anfangen, tatsächlich. Ich hatte das große Glück, dass meine Mutter in dem Fall sehr darauf erpicht war, dass ich Musikinstrument lerne, und habe dann mit, oh Gott, 6 Jahren, glaube ich, Geige angefangen, bin grandios gescheitert. Also es war keine Freude für meine Nachbarn und meine Familie. Habe das dann irgendwann in den Nagel gehängt und habe dann mit 11, glaube ich, ja, mit der Trompete angefangen. Eigentlich wollte ich Schlagzeug lernen, aber das war dann irgendwie in der Mietswohnung auch schwierig. Da habe ich das zweitlauteste Instrument genommen. Das war dann die Trompete, auch gut. Naja, und dann habe ich das in der Schule und so gespielt, in Schulorchester, Schulbigband, das ganze Zeug. Und habe dann mit 19 nach dem Abitur, wurde ich dann von einer Band gefragt, The Great Bertolinis in dem Fall, ob ich denn bei ihnen als Ersatztrompeter mitspielen möchte für eine Tour in Frankreich. Und war ich etwas perplex und so, ja klar, voll gerne. Hab das auch gemacht, war eine super Zeit. Bin dann auch nicht mehr gegangen, bin dann quasi bei der Band geblieben und hab im Jahr darauf, also quasi nach meinem Abi, ein freiwillig soziales Jahr machen wollen und hab das eben im Theater Mumpitz gemacht. Also da war ich dann 19. 2005 war das, genau. Und das war super, weil ich da wirklich ganz viel reinschnuppern konnte in dieses Theaterleben. Habe aber währenddessen auch noch ganz viel eben die Musik mit der Band gemacht. Und nach meinem freiwillig-sozialen Jahr beim Theater Mumpitz habe ich auch nie den Kontakt dazu verloren. Weil man, wenn man bei Mumpitz einmal gearbeitet hat, ist man Teil dieser Familie und wird dann zu Festen eingeladen und zu Premieren. Und man ist eigentlich immer Teil der Familie, außer man möchte es natürlich nicht. Ne? Also man ist nicht verpflichtet, jetzt dann irgendwie da immer teilzunehmen. Aber ich mochte, mir war das wichtig und hat Spaß gemacht. Irgendwann hat mich dann eben der Kollege Michael Stamm gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei diesem Ausgebüxt mitzumachen. Hatte ich sehr große Lust und haben wir dann gemeinsam gemacht. Auf jeden Fall war ich dann fertig mit meinem Studium, wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte und habe mich dann etwas initiativ, also auf meinen irgendwie beim Theater Mumpitz beworben und gesagt, so ich bin da, ich habe jetzt fertig studiert und ich mache alles, was ihr wollt. Hauptsache, ich darf bei euch arbeiten. So bin ich zum Theater Mumpitz gekommen. Sehr untypisch oder vielleicht genau typisch. Vielleicht ist es auch das. Ich glaube, es ist beides tatsächlich.
Und damit kann man Geld verdienen?
Wird man als Schauspieler mit Kindertheater reich oder hält man sich gerade so über der Wasseroberfläche?
Also reich wird man nicht, das kann ich auf jeden Fall sagen. Über der Wasseroberfläche ist jetzt auch vielleicht ein bisschen untertrieben. Ich komme gut damit zurecht, sagen wir mal so, aber ich habe jetzt auch nicht den hohen Lebensstandard. Wenn jemand das hohe Bedürfnis hat, erfolgreicher, berühmter, finanziell wahnsinnig toller Schauspieler zu werden, landet man vermutlich nicht im Kindertheater. Ich kann mir vorstellen, dass für viele Kolleginnen, die das professionell gelernt haben, Schauspielerin, dass das eher ein Zwischenschritt ist, dass man das vielleicht mal eine Zeit lang macht und dann auf die großen Bühnen will, zum Erwachsenentheater. Wir funktionieren da ein bisschen anders, weil wir sind ja nur ein Kindertheater. Also bei uns, keiner, der bei uns im festen Ensemble ist, hat das große Bedürfnis, irgendwann Macbeth zu spielen oder so, weil wir machen das aus einer anderen Motivation daraus. Wir machen Kindertheater, weil wir es wichtig halten, dass Kinder genauso ein Theatererlebnis haben können, wie alle anderen Mitmenschen auch. Dementsprechend haben wir den Ansatz, dass es genauso wertvoll ist wie anderes Theater. Kinder sind das ehrlichste Publikum, was man bekommen kann. Das ist das Schöne. Wenn einem Kind ein Stück nicht gefällt oder es nicht versteht, was wir dem Kind erzählen wollen, dann fragt das einfach danach oder sagt es einem, dass das irgendwie doof war oder so. Das passiert jetzt bei uns zum Glück nicht so oft. Aber es ist einfach, man hat ein direktes Feedback, man hat eine direkte Antwort, wenn man irgendwie was macht, was nicht toll ist. Und das ist, glaube ich, im Erwachsenentheater ein bisschen anders. Ich glaube, da ist es noch mehr diese, ja, weiß ich jetzt nicht, fand ich jetzt nicht so gut irgendwie, aber alles hinter vorgehaltener Hand. Und das ist bei uns das Schöne, dass die Kinder sind da sehr direkt. Da gibt's wenig Hemmungen, dann irgendwie was nicht zu sagen.
Wie kann man da mitmachen?
Braucht man etwas Spezielles, um den Job zu machen? Sowas wie einen bestimmten Schulabschluss oder Studium oder sowas?
Grundsätzlich glaube ich, braucht man, um Schauspiel zu studieren, braucht man ein Abitur, meines Wissens. Aber es gibt, glaube ich, wirklich viele Möglichkeiten, wenn man die große Lust hat, zu schauspielern oder auf der Bühne zu stehen, kann man das bestimmt auch ohne den Abschluss machen. Also ich bin ja ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich habe das Ganze nicht studiert. Ich habe das ich lerne es immer noch. Ich bin noch am Lernen. Ich habe jetzt nur das große Glück, dass ich das auf einer Bühne machen kann und dafür also Geld bekommen, dass es quasi mein Beruf sein konnte oder wurde. Früher zum Beispiel, also die Gründungsmitglieder vom Theater Mumpitz, die haben einfach Lust gehabt, Theater zu machen und haben gesagt, es gibt kein Kindertheater, deswegen machen wir jetzt Kindertheater. Und da hat niemand irgendwie drauf geschaut, welchen Schulabschluss die haben oder welche Ausbildung es gibt. Dementsprechend ist es natürlich, wie bei vielen Bereichen, die Möglichkeit, wenn man es wirklich hundertprozentig machen möchte, dann muss man es halt machen. Also diese Option besteht immer. Und beim Schauspielern ist es, glaube ich, beides. Also zum einen ist es wahnsinnig hilfreich und praktisch, diese Ausbildung zu bekommen oder zu haben, Studium oder auch in Theaterkursen oder in Vereinen oder keine Ahnung, wo man halt auch das machen möchte. Der Hauptgedanke ist, glaube ich, eher dieses will ich's machen. Und wenn man es unbedingt machen möchte, muss man sich halt dementsprechend ins Zeug legen oder die Kontakte dafür knüpfen oder einfach mal jemanden fragen, ob man da mal anfangen kann oder so. Also das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also ich bin da jetzt, wie gesagt, kein perfektes Beispiel dafür, weil ich quasi nicht im Studium gelernt habe, sondern ich lerne es auf dem Weg. Aber natürlich jetzt in dem Fall war es bei mir so, dass ich halt jahrelang davor das Instrument gelernt habe. Und natürlich auch durch die Bands eine gewisse Bühnenerfahrung. Also es war jetzt nicht so, dass ich davor noch nie vor Publikum gespielt habe. Dementsprechend ist es schon so, dass ich quasi eine gewisse eine Grundvoraussetzung hatte, ja. Aber ich habe, wie gesagt, das Studium nicht. Dementsprechend würde ich jeden, der Schauspieler werden möchte oder Schauspielerin, schon empfehlen, das zu studieren natürlich, weil man lernt eben wahnsinnig viel. Wenn man jetzt zum Beispiel aus verschiedensten Gründen nur die mittlere Reife oder den qualifizierten Hauptschulabschluss hat, dann muss man sich halt einen anderen Weg finden. Ne? Dann kann man ja auch sagen, okay, dann jobbe ich jetzt erstmal hier in dem Theater und schaue, dass ich da vielleicht Kontakte finde. Und dann überbringe ich die Zeit, dann mache ich die Abendschule und mache noch da einen Kurs in der Volkshochschule. Oder also es gibt ja wirklich ganz viele Möglichkeiten, das zu machen. Und wenn man es unbedingt möchte, findet man da, glaube ich, auch einen Weg.
Und braucht man bestimmte Eigenschaften? Also muss man vielleicht besonders flexibel sein? Was braucht man, um gut zu schauspielern insgesamt?
Ja, das würde ich jetzt am liebsten meine Kolleginnen fragen. Was braucht man, um gut zu schauspielern? Ich kann nur sagen, was man braucht, um zu schauspielern. Nein, Schmarrn. Also ich glaube, eine gewisse Flexibilität ist hilfreich und vor allem auch eine Kreativität und sich auch mit der Sache auseinanderzusetzen. Also natürlich lernt man ja auch von Kolleginnen und da ist dann schon auch hilfreich, sich mit der Materie zu beschäftigen und das auch anzuschauen und aufzupassen, wie deine Kolleginnen mit der Situation umgehen. Also quasi sich nicht verschließen und zu sagen, ich kann eh schon alles, sondern jede Hilfe, jede Idee, die jemand anderes hat, gerne aufnehmen und offen zu sein auch dafür. Ich glaube, das ist eigentlich ein guter Tipp vielleicht, dass man einfach von allen lernt, durchgehend, immer wieder. Also quasi eine gewisse Offenheit für Neues, eine Offenheit für Ideen, die vielleicht von einem selber nicht unbedingt kommen. Also quasi, wenn jemand anders eine Idee hat, dann auch zu sagen, ja, das versuchen wir jetzt einfach, das machen wir mal so. Das sind, glaube ich, wichtige Voraussetzungen.
Kann ich auch mal probieren?
Hast du vielleicht noch weitere Tipps für unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen, falls sie so richtig interessiert an den Job sind und das auch mal werden wollen?
Selber ins Theater gehen ist, glaube ich, das Wichtigste tatsächlich. Also sich selber anzuschauen, was spielt in dem Ort, wo ich lebe, wo kann ich hinfahren, um mir Stücke anzuschauen. Vielleicht auch sich mal anzuschauen, welche Regisseur, welche Regisseurin was noch gemacht hat, das zu vergleichen. Ich glaube, wahnsinnig hilfreich ist es, ein Instrument zu können. Also nicht alle Schauspielerinnen können das, aber ich glaube, es hilft, weil man dadurch eine gewisse Musikalität schon hat. Also weil auch natürlich auch beim Sprechen oder auf der Bühne braucht man ein Gefühl für Abstände, für Pausen. Und das ist natürlich in der Musik auch viel drin. Dementsprechend ist mein Tipp, aber ich bin natürlich auch, ich komme ja aus der Musik, der Tipp, ein Musikinstrument zu können oder zu lernen. Und ja, nicht aufgeben vielleicht, aber das ist so ein platter Tipp. Das sagt man immer, ja, mach einfach weiter. Nee, ja, Bock haben, wahrscheinlich ist es das schon. Also sich schon und tatsächlich an sich selber zu glauben und Fehler sich selber zu verzeihen, das ist nicht leicht, kann ich auch nicht gut, aber wirklich diese Fehlertoleranz ein bisschen, dieses, okay, man hat jetzt vielleicht das falsch gemacht oder man, es war irgendwas jetzt nicht so gut, man hat einen schlechten Tag gehabt, das nicht an den nächsten Tag mit rübernehmen, sondern einfach von vorne wieder anfangen. Und ich glaube, das sind schon wichtige Hinweise, die jetzt auch auf jeden anderen Beruf natürlich gut funktionieren, aber das sind zumindest Sachen, die ich mir als Tipp geben würde, wäre ich jetzt noch jünger oder beziehungsweise die ich mir jetzt im Moment, als ich sie gesagt habe, auch wieder zu Herzen nehmen muss.
Und das war es auch schon wieder mit dem Podcast Und was machst du so? Ihr könnt euch aber auf den nächsten Monat freuen, denn da kommt eine neue Folge für euch mit einer Assistenz-Hundetrainerin. Und der Interviewer wird der Markus sein. Den Podcast könnt ihr wie immer gerne auf Spotify anhören. Bis dann, ciao, Kakao.
Und was machst du so? Ist ein Podcast des Jugendradiomagazins Funkenflug auf Max Neo. Produziert im Medienzentrum Parabol in Nürnberg. Unterstützt vom Bayerischen Jugendring über das Fachprogramm Medienpädagogik aus Mitteln zur Umsetzung des Kinder- und Jugendprogramms der Bayerischen Staatsregierung.